Wem gehört der öffentliche Raum? Ist eine Frage, die ich in Anlehnung stelle an eine Ausstellung, die es vor 5 oder 7 Jahren gegeben hat in Wien zum Thema, zu eben diesem Thema, aber im Kontext von Stadtplanung. Also, es gibt einen öffentlichen Raum, er wird auf vielfältige Weise genutzt. Wie gestaltet sich der Zugang zu dem öffentlichen Raum? Wer nützt ihn mehr aus als andere? Die berühmte Hundewiese im Park voller Hundstrümmeln ist also ein öffentlicher Raum, keine Frage. Es dürfen auch Kinder auf diese Wiese gehen, auch keine Frage. Aber gut ist es nicht, wenn sie es tun. Sie werden sich beschmutzen. Das heißt, das ist ein Beispiel für öffentlichen Raum, der unentgeltlich benutzbar ist, der aber von der Art, wie manche ihn benutzen, für andere so unattraktiv wird, dass sie dort lieber nicht hingehen. Ja? Ein anderes Beispiel wäre der ruhende Verkehr, also parkende Autos zum Beispiel, wo die Öffentlichkeit in ihrer Form als Gemeinde Wien in manchen Bezirken dazu übergegangen ist, Parkpickerln zu verkaufen, was nichts anderes bedeutet, als dass hier öffentlicher Raum gegen Geld zu einer unöffentlichen, also zu einer privatisierenden Nutzung freigegeben wird. Ja, in den Bezirken, wo es kein Parkpickerl gibt, wird er auch zur privatisierenden Nutzung freigegeben, ohne Entgelt. Wie schaut das aus, wenn wir das nicht im Zusammenhang mit Stadtplanung betrachten, sondern im Zusammenhang mit elektronischen Netzen, mit dem Cyberspace? Da haben wir zunächst einmal eine Infrastruktur und einen Raum, der per se einmal allen offen steht, nicht wahr? Jeder darf da rein und jeder kann da rein. Und entstanden ist es aus öffentlich finanzierter Infrastruktur, die ursprünglich von den Universitäten kam, ursprünglich vom Militär kam, auch eine öffentlich finanzierte Institution seinerseits, die von gerade in Europa vielleicht mehr von staatlichen Telekom-Agenturen geschaffen wurde. Alles öffentlich. Ja, das waren alles Institutionen im öffentlichen Besitz oder im öffentlichen Eigentum in der einen oder anderen Form. Und seltsamerweise wird dieser Raum auf vielfältige Weise privatisiert. Was mich ärgert bei der Geschichte, was mich bei der Open Source Geschichte ärgert. Was tut Open Source? Die Open Source Bewegung stellt in bestimmten Bereichen, versucht sie wieder öffentlich zu machen, was von anderen privatisiert wurde. Computerprogramme, Protokolle, Schnittstellen. Das sind Dinge, Standards. Das sind Dinge, die von verschiedenen Firmen zunehmend entwickelt wurden in einer privatisierenden Absicht und die im Netz, im öffentlichen Netz, Mauern aufziehen, und dadurch Teilräume schaffen, in denen Leute, die diese Programme oder Protokolle nicht benutzen, nicht rein können. Das heißt, ein Internetzugang mit einem kleinen, schwachen, langsamen Modem per Telefonleitung kann zum Beispiel nicht so einfach Napstern. Kann ein Benutzer von Netscape 4 auf seinem alten Rechner, ja, kann in eine große Anzahl von Webseiten nicht hinein. Nicht einmal der Standard bleibt hier offen. Ja. Und hier versucht die Open-Source-Bewegung gegenzusteuern und versucht also proprietäre Protokolle durch verbindliche Standards zu ersetzen, versucht leistungsfähige und qualitativ hochwertige Software zur Verfügung zu stellen und jeder kann sie benutzen. Was Open Source nicht tut, ist die eigentlichen Grundfragen auch nur zu streifen, die sich in der Benutzung des öffentlichen Raumes elektronische Netze ergeben. Es fällt erstens einmal auf, dass der öffentliche Raum Internet nicht allgemein zugänglich ist. Er ist deswegen nicht allgemein zugänglich, weil es die Netzwerkinfrastruktur nicht überall gibt und nicht in gleichmäßiger Qualität. Das beste Beispiel dafür ist ADSL. Da haben wir einen asynchronen digitalen Zugang. Das ist für viele von uns sehr attraktiv. Es bedeutet aber, dass du in den Ballungszentren ganz gut, und das ist das zweifach Asynchrone daran, du kannst in Ballungszentren sehr gut einen schönen Zugang zu bekommen, wenn du dich in erster Linie als Konsument begreifst. In Neuberg an der Mürz, 11 Kilometer von Mürz-Zuschlag entfernt, gibt es kein ADSL. Es gibt dort keine adäquate High-Speed-Verbindung überhaupt ins Internet. In den Ballungszentren raufen sich die Anbieter von Telekabel, ADSL, Strom, Funk, ich weiß nicht was alles, und schaffen da vergleichsweise geradezu ein Überangebot an Möglichkeiten, schnell und billig ins Internet zu kommen. In der Peripherie hast du das nicht. Ja? Erstens. Die zweite asynchrone Geschichte ist, dass man immer schnell konsumieren kann, aber um als gleichberechtigter Teilnehmer etwas am Internet beizutragen, in dem öffentlichen Raum selber etwas zu tun, dazu müsste man viel mehr Geld aufwenden, dazu müsste man sich irgendwo einen Server mieten, in einem Ballungszentrum natürlich, wo ein Glasfaserkabel in der Nähe ist, und es hat mit dem persönlichen Internetzugang überhaupt nichts mehr zu tun. Du kannst mit wechselnden IP-Nummern einfach zu Hause keinen Service betreiben und mit langsamen Upload-Geschwindigkeiten im Gegensatz zu schnellen Download-Geschwindigkeiten auch nicht. Aber hier habe ich bis jetzt nur Beispiele aus Österreich gebracht. Wie ist es denn in der Ukraine? Wie ist es denn in Burma? Und wie ist es eben außerhalb der Industrienationen? Erst vor ein paar Tagen ist lustigerweise eine Glasfaserverbindung von Wien nach Kiew in Betrieb gegangen. Die ukrainischen Universitäten versuchen, ein Wissenschaftsnetz aufzubauen dort. Und sie suchen den Anschluss an die Wissenschaftsnetze in Westeuropa. Und das läuft jetzt über das ARCO-Netz seit einigen Tagen. Die haben also jetzt eine Glasfaserleitung über, ich weiß nicht, 2000 Kilometer ungefähr. Und die werden ins ARCO-Net geroutet. Das ARCO-Net seinerseits hängt an Wiener Internet Exchange und an Sprintnet, glaube ich. Und das Witzige ist, dass die Ukrainer mit ihrer tollen Glasfaserleitung dorthin nicht durchgeroutet werden. Das heißt, sie können sich nur, das ist so beabsichtigt, sie können sich jetzt nur im Raum der österreichischen Bildungs- und Kulturinstitutionen bewegen, die am ARCONET teilnehmen, plus an den anderen wissenschaftlichen Einrichtungen Westeuropas, die mit dem ARCONET über das GEAN-Netz verbunden sind. Ein Zugang in den ganzen elektronischen Raum haben sie nicht bekommen. Kann man sich beim ARCONET auch nicht leisten. Ja? Das ist kein Vorwurf an das ARCONET. So, jetzt stellt sich die Frage, was überlegt sich die Open-Source-Bewegung zum Thema? Wir haben proprietäre Programme, denen setzen wir offene Quellen entgegen. Wir haben proprietäre Schnittstellen und Standards, denen setzen wir offene Standards entgegen. Was tun wir im Zusammenhang mit, was tun wir in der Frage, wie können wir den Zugang auch in anderen Bereichen öffnen? Also gut, das war missverständlich. Proprietäre Programme schaffen Abgrenzungen. Proprietäre Protokolle schaffen Zugangsbeschränkungen. Gut? Das sind aber nicht die einzigen Probleme, die wir haben mit der Offenheit im Internet. Was fällt uns zu den anderen Fragen ein? Es wäre natürlich jetzt logisch zu fragen, warum soll uns dazu was einfallen? Wir können nicht alles leisten. Wir wollen vielleicht nicht. Wenn du eine Fahrradinitiative machst in Wien und du möchtest Radwege durchsetzen, dann hat das herzlich wenig zu tun mit den Arbeitsbedingungen von Landarbeitern auf irgendeiner Bananenplantage in Zentralamerika. Warum sollte sich eine Fahrradinitiative in Wien mit den arbeitsrechtlichen Bedingungen der Landarbeiter in Guatemala auseinandersetzen? Braucht sie nicht, oder? Wir haben aber, indem wir unsere Erfolge feiern in Programmen und Protokollen, haben wir leider einen Pakt abgeschlossen mit anderen Playern im Internet, in den elektronischen Netzen, die in den meisten Bereichen unseren Zielen widersprechen. Das heißt, wir alle benutzen gerne den Apache, wir alle benutzen gerne den Mozilla, wir alle verwenden all diese Dinge, die aber ohne die wichtige und entscheidende, auch finanzielle Hilfe von Global Playern nicht möglich wären. Ja? Ihr seht es nicht, aber diesen Text da habe ich in StarOffice geschrieben. StarOffice war Closed Source, ist jetzt Open Source, aber nur, weil ein Global Player wie Sun, eine große Institution, es für strategisch nützlich empfunden hat, die Quellen freizugeben. Die Entwicklung von OpenOffice wird auch von Sun weiter unterstützt. Mozilla, Detto. Ja, das sind alles Closed-Source-Geschichten gewesen, die aus irgendwelchen strategischen Überlegungen der Eigentümer freigegeben wurden, deren Entwicklung weiter unterstützt wird. Die Entwicklung kostet, die Distribution kostet, die Infrastruktur, die notwendig ist, um eine Vielzahl von Programmierern, Testern und so weiter zu koordinieren, kostet und sie wird getragen von, nicht von der Öffentlichkeit, sondern eben von privaten Firmen. IBM hat sehr viel Lob eingeheimst für die Linux-Milliarde, die sie groß verkündet hat. Und es gibt auch eine ganze Reihe von durchaus nicht nur großen, sondern eben auch kleineren Open-Source-Projekten, die mit dem Geld von IBM Open-Source entwickeln. Jetzt kann man aber daraus nicht schließen, dass IBM oder Sun oder AOL tatsächlich an Offenheit in den elektronischen Netzen interessiert sind. Das sind sie nicht. Sie sind interessiert daran, eine Firma mit marktbeherrschender Macht ein bisschen zurechtzustutzen. Sie sind interessiert an Wettbewerb und so weiter, was immer das heißen mag. Aber sie sind nicht wirklich interessiert daran, den öffentlichen Raum offen zu lassen. Denn ein öffentlicher Raum würde bedeuten, dass die Kinder auch in der Hundewiese spielen können. Ein öffentlicher Raum würde bedeuten, dass am Graben nicht ein Viertel der Fläche des Grabens von Punschstandeln zugestellt wird oder von Schanigärten, je nach Jahreszeit. Richtig? Das heißt, dass die Open-Source-Bewegung sich in eine Situation begeben hat, in der sie sich von Mäzenen abhängig gemacht hat. Und diese Mäzene unterstützen dafür die unmittelbaren oder mittelfristigen Projekte. Ihr heute ist, damit es keine Missverständnisse gibt, ihr heute ist nicht verschlecht. Ja? Ihr heute ist für eine Frage der Strategie oder auch der Taktik, ja, wo es darum geht, ein bestimmtes Projekt wie einen gescheiten Webbrowser, einen gescheiten E-Mail-Client, einen gescheiten Webserver so hinzukriegen, dass man ihn auch gerne benutzt und dass er viel kann und dass er skaliert und dass man nicht darauf angewiesen ist, dass man auch unter keinen Umständen darauf angewiesen ist, proprietäre Software einzusetzen. Das finde ich gut. Und wenn IBM und AOL und Sun Geld dafür hergeben, umso besser. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass diese Leute sehr konträre Absichten haben zu dem, was wir da haben. Ich möchte eine Reihe von Beispielen bringen. Micropayments. Micropayments bedeuten, dass man möglicherweise in Zukunft weniger von Werbung irritiert wird, von Werbebannern, die notorisch flimmern und ganz scheußlich sind. Micropayment bedeutet, dass man als Content-Anbieter, wo ist er? Weg ist er? Dass man als Content-Anbieter sich leisten kann, wirklich viel Zeit und viel Arbeit hineinzustecken, irgendwas zu publizieren. Auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass die Offenheit des Informationszuganges verringert wird. Das ist aber nur ein Aspekt. Ja? Wenn ich in Zukunft auf den Spiegel surfe und ich muss für jeden Artikel, den ich mir anschaue, irgendwie einen Groschenbetrag überweisen, dann tut mir das vielleicht nicht weh. An Studenten in Burma tut es vielleicht schon weh, wenn er Deutsch kann und sich für den Spiegel interessiert. Aber es sind nicht die Summen, um die es geht, sondern es geht um das Prinzip, dass Information plötzlich nur noch gegen Entgelt hergegeben wird. Und um was es auch geht, ist der Hintergrund der Geschichte, wie werden Micropayments denn organisiert? Und hier geht das dann eben, es muss einfach gehen, es muss quasi unmerklich gehen. Und sowas benötigt dann eben Systeme wie Passport. Und wenn ich mich recht erinnere, wird irgendein Passport-kompatibles System auch von der Open-Source-Bewegung entwickelt. Ob das jetzt klug ist, sowas zu tun, oder ob man sich dabei nur ins eigene Knie schießt, das werden wir erst merken. Anderes Beispiel, Virtual Private Networks, Kryptographie, starke Kryptographie. Ist gut, oder? Starke Kryptographie war immer die Domäne des Militärs und der Geheimdienste. Die National Security Agency hat verhindert oder versucht zu verhindern, dass starke Kryptographie in den Besitz der Öffentlichkeit kommt. Und dann sind ein paar Partisanen gekommen, Freiheitskämpfer, ja, die haben auf eigene Faust starke Kryptographie entwickelt und jetzt gehört sie der Öffentlichkeit. Jeder, der ein bisschen Geld hat, man braucht nicht viel, aber ein bisschen Geld braucht man schon. Also doch nicht jeder. Aber diese Leute, die ein bisschen Geld haben, können sich jetzt starke Kryptographie leisten. Ist das gut? Niemand nickt? Ich finde... Aha, na schade. Dann kann ich jetzt gar keinen Widerspruch. ist es gut, dass es starke Kryptographie in der Öffentlichkeit gibt? Ich weiß nicht. Ja? Ich glaube es nicht. Ich glaube es deswegen nicht, weil ohne starke Kryptographie in den Händen der Öffentlichkeit gäbe es auch keine Bankomaten. Und es gäbe auch keine Bankomaten funktionieren mit Hilfe starker Kryptographie. Oh, aha, aber das ist doch schon so, ja, wenn eine Bank, also ein Privatunternehmen, sich eine Lizenz kaufen kann, beispielsweise eine starke Kryptographielösung kaufen kann, dann bedeutet es, dass es diese Kryptographielösung am Markt gibt. Wenn eine Bank sie kaufen kann, dann kann sie auch eine Versicherung kaufen. Wenn eine Versicherung sie kaufen kann, dann kann sie auch, ich weiß nicht, den Versandhandel kaufen. Wenn sie Versandhandel kaufen kann, dann kann ich es auch kaufen. Ja? Also, Öffentlichkeit im Gegensatz zum Militär. Ja? Sagen wir mal so. Bankomaten gäbe es nicht, wenn die Banken keine Kryptographie einsetzen könnten. Gut? Ebenso würde schlichter E-Commerce nicht funktionieren ohne Kryptographie, oder? Ja, ich meine, da werden Kreditkartendaten übertragen. Das tut man, wenn es geht, verschlüsselt. Sollte man tun, ja. Ohne Kryptographie in der Hand von jedem x-beliebigen Webserverbetreiber würde das nicht gehen. Gut, nichts Schlechtes an E-Commerce. Außer, dass es einen öffentlichen Raum für eine private Nutzung privatisiert. So wie ein Auto, das ich auf der Straße abstelle.